So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer Bibelarbeitsserie, die eigentlich auch gedacht ist für den Bibeltag in Bautzen, der aber so nicht stattfinden kann. Und deswegen bin ich nach Tauscha gefahren, in unsere Begegnungsstätte Ruth, um da mit den Mitarbeitern gemeinsam das hier aufzunehmen. Ich würde erst noch beten und dann steigen wir ein. Vater, wir danken dir für all das Gute, das du uns schenkst, vor allen Dingen, dass du uns Jesus geschenkt hast, der uns unsere Schuld vergeben hat, der uns von Sünde befreit hat. Wir danken dir für deinen guten Heiligen Geist, der uns lenkt und leitet, auch durch das Wort Gottes. Und darum bitten wir dich, dass du uns zu uns redest, durch das Wort Gottes, dass du uns ermutigst, dass du uns Erkenntnis und Verständnis schenkst. Und danke, Herr, dass du dieses alles dir segnest. Amen. Die Serie, mit der ich starte, hat die Überschrift: Muss ich denn sterben, um zu leben? Das ist, glaube ich, aus irgendeinem ganz bekannten Lied. Muss ich denn sterben, um zu leben? Und es sind 6 Themen, die wir miteinander anschauen wollen, die aufeinander aufbauen. Ihr könnt die Manuskripte dafür herunterladen. Den Link findet ihr dann unten in der Beschreibung des Videos. Die Themen heißen: das Wesen der Sünde, das erste Thema, das zweite, das Kreuz, das dritte Thema, die Nachfolge, das vierte, die Gemeinschaft, das fünfte Thema, der Dienst und das sechste Thema, die Versuchung. Starten wir mit dem Wesen der Sünde. Wenn es um Sünde geht, erlebe ich sehr oft so in meinem Unterwegssein, in den Gemeinden, durch meine Dienste mit den Gemeinderüstzeiten und Ähnlichem, erlebe ich oft mal ein diffuses Verständnis von Sünde oder viele Menschen, die einfach gar nicht wissen, was ist eigentlich Sünde? Ja, da gibt es dann die verschiedenen Versuche und Erklärungen. Und wo fängt Sünde an? Wo hört Sünde auf? Was ist die Sünde? Und damit wollen wir uns in dem ersten Thema mal befassen, um hinterher ein rundes Bild zu haben für das eigene Leben und auch zum Weitersagen an andere. Was ist eigentlich die Sünde? Der Ursprung der Sünde war nicht der sogenannte Sündenfall im Paradies, sondern er begann damit, dass ein Geschöpf, ein Engel mit dem wunderschönen Namen Morgenstern, Lichtträger, auch bekannt als Luzifer, seine eigenen Pläne verfolgte. Es gibt 2 Propheten, die das Geschehen beschreiben, was damals in der Himmelswelt abgelaufen ist. Der eine Prophet ist Jesaja 14,12. Dort heißt es: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber dachtest in deinem Herzen: Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du zur tiefsten Grube. Und bei Hesekiel lesen wir: Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott, der Herr: Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, und auf dem heiligen Berg habe ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandelst mitten unter feurigen Steinen. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berg Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in deinem Glanz. Darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen, weil du mit deiner großen Missetat durch deinen unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast. Darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zu Asche gemacht hat auf der Erde vor aller Augen. Das Wesen der Sünde lässt sich auch so zusammenfassen. Erst wolltest du, jetzt musst du. Ich habe ein Feuer aus dir, aus deinem Inneren hervorbrechen lassen, das alles verzehrte, alles in deinem Leben zu Asche gemacht hat. Kommt das jemandem von euch bekannt vor? Das Wesen der Sünde, erst wolltest du, jetzt musst du, erst wolltest du Alkohol trinken, jetzt musst du Alkohol trinken. Erst wolltest du rauchen, jetzt musst du. Erst wolltest du Pornos schauen, jetzt musst du. Erst wolltest du, dass alle dich bewundern, jetzt musst du dafür sorgen, dass die Bewunderung anhält und niemand hinter deine kaputte Fassade schaut. Auch manchmal im Geistlichen, ja, im Kirchlichen, im Miteinander. Manchmal, ja, wollen wir so etwas darstellen, um Bewunderung zu bekommen, aber dann müssen wir hart arbeiten, um dies aufrechtzuerhalten. Erst wolltest du und jetzt musst du. Ein Feuer, das dich verzehrte, hat alles in deinem Leben weggebrannt und nur noch Asche ist übrig geblieben. Was heißt das? All unsere Süchte und Abhängigkeiten sind die Folgen der Sünde. Nämlich, dass wir Gott nicht vertrauen, dass er in der Lage ist, all unseren Mangel auszufüllen. Das gilt für stoffliche, pornografische, finanzielle Abhängigkeiten, betrifft aber eben auch Abhängigkeiten von Menschen und von Erfolg. Die Sünde bedeutet also, ich vertraue Gott nicht, dass er es gut mit mir meint und versuche an dem vorbei, was Gott für mich vorgesehen hat, mein Leben selbst zu organisieren. Ja, die Versuchung an Adam und Eva war, Gott hat euch etwas vorenthalten. Er hat dir nicht alles gegeben und du musst es dir jetzt selbst organisieren. Zweifel an Gottes Güte und Versorgung. Damit aber, wenn ich an Gott vorbei versuche, irgendwas zu organisieren, meinen Willen durchzusetzen, mein störrisches Herz, ja. Damit ist Chaos und der Schweinetrog, wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, schon vorprogrammiert. Und ich sage euch etwas in aller Deutlichkeit. Etwas anderes als Schweinefraß hat der Teufel nicht anzubieten. Ihr müsst euch vorstellen, die Geschichte, der Sohn einer reichen hebräischen Familie landet in einer heidnischen Umgebung im Schweinestall und wollte Schweinefraß fressen. Etwas anderes als Schweinefraß hat der Teufel nicht zu bieten. Und das aber geschah aufgrund seiner selbst getroffenen Entscheidungen. Das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Die Folgen der Sünde, das Chaos, der Schweinetrog, die Abhängigkeit sind Folgen unserer Entscheidung. Der Vater in dem Gleichnis, der auch Gott ist, hat den sozialen Abstieg im Leben des fortgehenden Sohnes nicht programmiert und nicht organisiert. Er hat nicht angerufen, hat gesagt, in einigen Tagen kommt mein Sohn vorbei, stellt mal ein paar Prostituierte da an die Kreuzung. Und hat dann beim Arbeitsamt angerufen und hat dann gesagt, wenn da hier so ein abgefragter Typ kommt, das ist mein Sohn, schick den mal bitte in den Schweinestall. Das hat der Vater alles nicht organisiert. Wir hören ja öfter mal diesen Vorwurf, wie konnte Gott dies oder jenes zulassen? Aber wir müssen verstehen, in dem Augenblick, wo wir Gottes Güte und Zusagen verlassen und eigene Wege gehen, ist das Chaos mit all seinen Folgen und Abhängigkeiten vorprogrammiert. Wie komme ich darauf, dass es eine Vertrauenskrise ist, eine Vertrauensverlust ist in Gott? Es steht im Johannes 16, 8 und 9. Dort redet Jesus über das Kommen des Heiligen Geistes und sagt, wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Im Urtext steht Glauben, etwas für wahr halten, von etwas überzeugt sein, sein Glauben, sein Vertrauen in etwas oder auf jemanden setzen. Die Sünde, dass sie mir nicht vertrauen. Also wir hören jetzt ganz klar, was ist die Sünde? Die Sünde ist, ich vertraue Gott nicht, dass er es gut mit mir meint und treffe da heraus eigene Entscheidungen, um die Leere meines Lebens auszufüllen. Schauen wir auf Jesus. Von ihm heißt es ja, dass er ohne Sünde war. Jesus, er war von seinem Vater geliebt und er liebte seinen Vater. Er wählte sich den Lebensweg nicht selber, sondern er war ihm vorgegeben und auch sein Lebensziel war nicht seine Wahl. Das heißt, es ist ihm alles gegeben worden. Es war so vorherbestimmt seit Jahrtausenden, ja von Beginn an der Ewigkeit. Und im Hebräer 5 lesen wir, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Als ich noch ein junger Christ war, habe ich logischerweise viele Bibelstellen nicht verstanden. Zum Beispiel diese hier. Das ging mir nicht in den Kopf rein. Jesus, der Sohn Gottes, der immer artig war und ja, ich meine, er ist in den Spuren Gottes gegangen und ich tue das, was ich den Vater tun sehe und all diese Sachen, ja. Und dann schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, er musste Gehorsam lernen. Gehorsam? Christus? Musste gehorsam lernen. Jesus war ein vollkommenes Bild der Abhängigkeit. Auch als er im Garten Gethsemane Petrus befahl, sein Schwert wegzustecken, indem er sagte, oder meinst du, ich könnte meinem Vater nicht bitten, dass er mir gleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Was heißt das? Jesus hatte die Macht, die Vollmacht. Er könnte jetzt 12 Legionen Engel befehlen zu kommen und sie würden ihn aus dem ganzen Chaos rausholen. Er hatte unbegrenzte Macht, für sich selbst zu sorgen, sich dem Leiden zu entziehen. Er hatte unbegrenzte Macht, aber er gebrauchte sie nicht. Er gebrauchte sie nicht. Freunde, das ist das Ziel göttlicher Erziehung, zu dem wir unterwegs sind. Gott zu vertrauen in guten wie in schlechten Zeiten und nicht gleich bei Auftreten eines Problems nach unseren menschlichen Möglichkeiten Ausschau zu halten. Der Kampf Jesu war ein Kampf, ein Bleiben im vom Gott Gegebenen. Von Gott geliebt, auf Gottes Wegen geführt und Gottes Ziel vor Augen. Und das ist auch unser Kampf, in dem zu bleiben, was Gott uns durch seine grenzenlose Liebe und Gnade angeboten hat. Auch wir haben das Angebot von Gott geliebt, auf Gottes Wegen geführt zu werden und Gottes Ziel mit unserem Leben vor Augen zu haben. Jesus kannte die Sünde, also Gott nicht zu vertrauen, ja, kannte die Sünde nicht. Wenn wir Jesu Abhängigkeit vom Willen seines Vaters erkennen, erkennen wir auch das Wesen der Sünde. Merke, das innerste Wesen der Sünde ist die Abkehr von der Liebe Gottes. Du bist mein geliebtes Kind, ist nicht mehr der Ausgangspunkt des Lebens. Das innerste Wesen der Sünde ist die Abkehr von der Liebe Gottes. Du bist mein geliebtes Kind, ist nicht mehr der Ausgangspunkt des Lebens. Und da die normale Erfahrung der Ablehnung, dass wir führt unter der Sünde zum Zerbruch, ja. Wenn andere mich ablehnen, warum auch immer, wegen meinem Aussehen, wegen meiner Herkunft und dann ich nicht Anerkennung bekomme und Liebe, führt das zum Zerbruch. Unser Verlangen, geliebt zu werden, ist wie eine Mauer, die mich von meinen Geschwistern trennt. Die Unfähigkeit, mit Ablehnung umzugehen, schafft immer weiter sich öffnende Abgründe zwischen Geschwistern. Und unter dieser Sünde, wir fühlen uns nicht mehr von Gott geliebt, versorgt und alles, ja, die Sünde, mit dieser Sünde treten wir mit einem inneren Mangel in die Gemeinschaft, in die Gemeinde, auch in die Ehe ein, und dieser Mangel wird sich als Moloch erweisen, der alle Zuneigung und Bestätigung auffrisst, ohne jemals satt zu werden. Deswegen auch, ihr Lieben, die Ehe, wenn sie noch so gut ist, und ich bin glücklich verheiratet, uns beiden geht es gut, meiner Frau und mir, die Ehe kann niemals das ausfüllen, was Gott in unserem Leben mit seiner Liebe und Anerkennung ausfüllt. Wenn wir das verstehen, dass nicht mein Ehepartner verantwortlich ist dafür, dass es mir gut geht, sondern ich mit meiner Beziehung zu Gott, dann kann das auch wieder Heilung für Ehen und Beziehung bedeuten. Aber so steht, ich will geliebt und verstanden werden. Und du musst dafür sorgen. Zum Wesen der Sünde gehört es auch, dass sie die Wege Gottes nicht annehmen kann. Die Wege, die von den eigenen Vorstellungen und Führungen und von den eigenen Idealen abweichen. Das führt dann oft zum Zweifel an der Liebe Gottes. Ich habe mir mein Leben eigentlich anders vorgestellt. Und ich hatte so viele Ideen und Gedanken. Aber jetzt läuft alles anders. Liebt Gott mich eigentlich noch? Aber ihr Lieben, zu Gottes Wegen gehört auch der Stall, gehört auch der Satz der Ablehnung. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Wenn ich die Wege Gottes ablehne, kommt es zu einem Unverständnis. Ich verstehe Gottes Wege nicht in meinem eigenen Leben. Und dann lehne ich auch die Wege Gottes bei meinen Geschwistern ab. Nee, das kann nicht sein, dass Gott dich jetzt so führt. Das passt nicht in meine Vorstellung, wie Gott redet und handelt. Anstelle der Demütigung, der Beugung unter Gottes Wege tritt das Ich will. Deshalb weiß ich auch, was für den anderen das Beste ist. Ich habe meine Erklärung für mein Leben. Ich schaffe mir meine Verständnis und Theologie, die logisch ist. Und nach diesem Muster werden meine Geschwister beurteilt. Dass ich mich in meiner Beurteilung der anderen irre, erkenne ich aber unter der Sünde nicht mehr. Unter der Sünde kommt es zu einer Verschiebung auch des Lebensziels. Meine individuellen Lebensziele wechseln mit den wechselnden Grundbedürfnissen. Eine Einordnung über ein übergeordnetes Ziel, über ein großes Ziel, fällt mir schwer. Auch hier gilt dieses Ich will. Ich, mich, meiner, mir, ach Herr, segne doch uns vier. Merke, die Sünde hat mir die Gewissheit geraubt, dass ich vom Vater geliebt bin und hat mich in eine gottgleiche Position getrieben, wo ich meine Welt im Griff haben muss und den Grund für die sonst voraussetzungslose Liebe mir selbst schaffen muss. Ich bin geliebt, weil ich liebe, weil. Und das ist das, was den Menschen, der Gottes Liebe nicht erfahren hat, umtreibt und in Abhängigkeiten bringt und ihn bis zur Erschöpfung arbeiten lässt. Ich sage immer wieder zu, auch im christlichen Bereich sehe ich viele Männer und Frauen, die arbeiten, um arbeiten, um arbeiten, um endlich Anerkennung von Menschen zu bekommen. Und wenn sie die nicht bekommen, dann sind sie frustriert, dann brennen sie aus, dann und so weiter. Es gibt drei Möglichkeiten, wie wir unser Leben sehen, verstehen und auch leben können. Die erste Möglichkeit, wir sehen und verstehen und leben unser Leben von uns selbst her. Das heißt, wir machen uns Gedanken über uns selbst, unsere Ziele, den Sinn unseres Lebens. Entscheidend ist dann, was ich will, denke, wahrnehme und fühle. Und danach richte ich mich. Ergebnis, ich bin der Herr mein Gott. Ich dulde keine anderen Götter und keine andere Meinung neben mir. Die zweite Möglichkeit, wir sehen und verstehen und leben unser Leben von dem her, was andere über uns sagen, denken und von unserer Umgebung her, was gerade die angesagte Strömung ist. Was sagen die anderen? Was sagt die Gesellschaft, wer ich bin und was ich soll und was jetzt gilt? Und danach richten wir uns. Ergebnis, ich bin beeinflusst, manipulierbar, wetterwendisch und ich bin leicht zu erpressen. Die dritte Möglichkeit, wir sehen und verstehen und leben unser Leben von Gott her. Was sagt Gott, wer ich bin, was ich soll und was jetzt gilt? Und danach richten wir uns. Ergebnis, wenn ich meinen inneren Mangel von Gott füllen lasse, werde ich befreit von der Abhängigkeit, von der Meinung von Menschen und aus den äußeren Umständen zu leben. Wenn ich morgens in meiner Beziehung aufstehe, wenn ich morgens aufstehe, in meiner Beziehung mit Gott lebe und mich morgens schon von seiner Liebe und seiner Annahme satt werde, dann brauche ich nicht mehr meine Frau, meine Kinder, meine Arbeitskollegen, dass sie mir den Mangel ausfüllen. Wenn dein Wert, deine Identität nicht mehr abhängig ist von der Bewertung deines Chefs, deiner Kinder, der Mitarbeiter in der Gemeinde, deines Pfarrers, wem auch immer, von wem auch immer, was bedeutet das für mich persönlich? Das bedeutet Freiheit. Leben, das bedeutet Freiheit. Das bedeutet, ich bin frei von dir und das heißt, ich kann dich bedingungslos lieben. Ich kann dir unvoreingenommen begegnen. Das ist Freiheit. Und warum kann ich jetzt den anderen lieben? Weil ich ihn nicht mehr brauche, um selbst glücklich zu sein. Das ist die gute Botschaft. Es macht uns frei voneinander, damit wir tatsächlich einander dienen können. Und wenn ich dir dienen kann, ohne etwas von dir zu erwarten, dann haben wir, wie der Leib Christi funktioniert. Wenn ich dich nicht gebrauche oder missbrauche, um meinen Dienst zu bauen, um meine Anerkennung zu bekommen, dann bin ich frei. Zusammenfassung. Das Wesen der Sünde. Erstens, die Sünde lässt mich nicht froh werden an der Gnade Gottes. Die Folge ist Kälte, Lauheit, Undankbarkeit. Zweitens, die Sünde lässt mich in der Konfusion über Gottes Wege und Führung. Ich kann es nicht mehr sehen und verstehen. Ich bin durcheinander, orientierungslos. Und der dritte Punkt, die Sünde verschleiert mir Gottes Ziel. Aber Gottes Wort und seine Liebe überwindet die Macht der Sünde. Merke, du bist mein geliebtes Kind, sagt Gott, dein Vater. Eine Tatsache, die von Anfang an ein für allemal geklärt ist. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das heißt, ich brauche keine Korrektur meiner Vergangenheit. Alle Wege und Ereignisse meines Lebens sind Gott bekannt. Selbst die schwierigen Erlebnisse, selbst mein Scheitern, kann Gott verwenden, wenn ich sie ihm überlasse. Das ist auch etwas, was in meinem Leben, wenn ich meine Lebensgeschichte betrachte, wo ich eigentlich herkomme, welche Schulbildung ich habe und wie Gott mein Leben verändert hat, wie ich auch Niederlagen erlebt habe und wieder aufstehen durfte durch Gottes Gnade. All diese Dinge, merke ich, verwendet Gott bis heute. Damit ich anderen Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, sagen kann, du kommst da durch, du kannst da durchkommen mit Gottes Hilfe. Denn ich habe es selbst erlebt. Ich brauche keine Korrektur der Vergangenheit. Ich brauche Vergebung. Ich selbst Vergebung. Und dass ich anderen vergebe, die mich enttäuscht und verletzt haben, dass ich an der Vergangenheit nicht festhalte. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Vergangenheit zerstört, was Gott für uns für die Zukunft bereithält. Dann verstehen wir auch die Bibelstelle. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Römer 8, 28. Und dann haben wir noch Gottes Ziel. Die schwierigsten Umstände fördern dieses Ziel. Es gibt so Sachen in unserem Leben, die haben wir so nicht geplant und hätten wir uns auch nicht ausgedacht. Aber was ich in der Rückschau meines Lebens sehe, ist, dass Gott mich auf etwas vorbereitet hat, schon in jungen Jahren, selbst da, wo ich ihn noch nicht kannte. Selbst da hat er schon in mein Leben eingegriffen, das habe ich erst später alles gemerkt und gesehen, ja, hat Gott in mein Leben eingegriffen und hat Dinge organisiert, Begegnungen organisiert, sodass ich an die richtigen Menschen kam. Dass ich in die Lebenskrise kam, auf Parkbänken schlafen musste. Da heraus Christen begegnet bin, Gott begegnet bin. Die schwierigsten Umstände unseres Lebens fördern Gottes Ziel mit uns. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer 8, 29. Merke, dort, wo die Sünde überwunden wird, macht sich Zufriedenheit mit sich selbst und mit dem Nächsten Streit, da ist Liebe. Dort ist Dankbarkeit in allen Dingen zu finden, Glaube. Und dort ist Zuversicht in allen Lebensumständen, Hoffnung. Zum Schluss dieser ersten Einheit ein paar persönliche Fragen. Wo sind die Gründe meiner Liebenswertigkeit? Warum will ich geliebt werden? Was bewirkt ein Verlust meiner sorgsam aufgebauten Persönlichkeitselemente? Was bewirkt der Verlust deiner Schönheit, wenn du immer älter wirst, Falten dazukommen, eine Krankheitsdiagnose kommt? Was bewirkt der Verlust deines Ansehens in der Gesellschaft? Erkenne ich meine an Bedingungen gebundene Liebe? Ja, ich liebe, weil, und ich werde geliebt, weil. Da sind Bedingungen. Bei Gott gibt es keine Bedingungen. Gott liebt, weil er Liebe ist. Nehme ich jede Station meines Lebens, jede Erfahrung, jeden Menschen, der auf mein Leben Einfluss genommen hat, an und gehört dies alles zu meinem Leben? Oder blende ich gewisse Dinge und Menschen aus und will nicht daran denken oder damit konfrontiert werden? Wo tue ich Dinge als Reaktion auf negative Erfahrungen? Wo tue ich etwas, wo habe ich Entscheidungen getroffen, wo ich sage, das passiert mir nicht nochmal? Und dieses passiert mir nicht nochmal führt oft dazu, dass mein Herz hart wird. Dann habe ich Entscheidungen getroffen, die mich in die Enge führen, in die Einsamkeit. Wo tue ich Dinge als Reaktion auf Erfahrungen? Und wo kämpfe ich, um etwas zu erreichen, um Bestätigung zu finden? Der Weg aus der Sünde: Vertrauen, Gott zu vertrauen, Gott zu glauben. Merke, der Mensch sagt, zeig es mir, dann vertraue ich dir. Gott sagt, vertraue mir, dann zeige ich es dir. Gott sagt, vertraue mir, dann zeige ich es dir. Jesus Christus hat ein Leben ohne Sünde gelebt und hat unsere Sünde auf sich genommen. Dadurch können wir wieder Gott als liebenden Vater kennenlernen, ihm vertrauen und glauben, dass wir von Gott geliebt sind, auf Gottes Wegen geführt werden und Gottes Ziel vor unseren Augen haben können. Amen. Das war der erste Teil. Und ich lade euch natürlich ein, das in aller Ruhe anzuschauen, durchzuarbeiten. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Amen.